Das sind wir wieder beim Thema vorher. Lieber verkaufe ich den Wein zu einem vernünftigen Preis und du eine kleinere Rebfläche bewirtschaften, wie dass ich alles zu einem Ramschpreis verkaufen muss, nur dass ich viel Fläche nehme.
Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute gibt es ein Update von Steffi Karp, Weingut Zimmer aus dem Remstal. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Diego. Ich bin der Host von Wein verkauft und für dich im Wohnmobil unterwegs, um über Weinmarketing, Weinbau und Weinbaupolitik zu berichten. Im echten Leben bin ich übrigens auch noch Unternehmensberater für Weingüter mit dem Schwerpunkt strategische Positionierung, Preisgestaltung und Betriebsentwicklung. Mehr Infos dazu findest du im Anschluss an die Episode. Wein verkauft ist für dich kostenfrei verfügbar dank seinen Sponsoren Wein Plus, Ero, Ferrand und Amorim Kork. Und weil du diesen Podcast hörst, wollen sie sich im Lauf der Episode noch in einer kurzen Nachricht mit tollen Benefits an dich wenden. Viel Spaß mit der Episode. Wo jetzt das neue Jahr losgeht, gibt's von mir noch zwei Informationen, und zwar einmal zum Thema nachhaltige Verpackung. Da ist gerade ein spannendes Projekt ins Starten gekommen, und zwar von der Firma Straub Verpackung. Dazu habe ich auch ein Interview mit dem Johannes Wirth online und aus der Sicht des Badischen Weinbauverbands, der eben auch daran beteiligt ist, mit dem Holger Klein. Und von mir gibt's auch noch was Cooles, nämlich findet ihr auf der Website weinverkauf.com, die hier ja zum Podcast gehört, ein neues Online-Kursprogramm, das heißt die Kunst des Weinverkaufens. Und dort sind die wichtigsten Sachen, die ich aus der Unternehmensberatung in jetzt doch mittlerweile über 50 Weinbaubetrieben gelernt habe, was Weingütern wirklich weiterhilft. Also sei das das Thema Preiskalkulation, aber eben auch Zeit- und Selbstmanagement für Winzer, verschiedene Akquisestrategien online und offline. Ganz viel von dem Wissen, was ich dort den Weingütern vermittle, habe ich jetzt in Online Kurse gebracht. Es wächst auch immer weiter, dieser Kursfundus. Man kann da monatlich drauf zugreifen oder das ganze Jahr, weil es kommen eben auch das ganze Jahr neue Kurse dazu. Schaut euch das Ganze gerne mal an auf weinverkauft.com. So, in der Hoffnung, dass die Bauarbeiter jetzt mit dem Geschraube unten aufhören, legen wir mal los. Steffi, wir hatten eben bei der Fahrt im Weinberg über ein paar Themen gesprochen. Und zwar finde ich das interessanteste Konzept oder die interessanteste Meinung, die du abzugeben hast, ist dieses Thema des Gesundschrumpfens im Moment. Ich würde dich bitten, dass du mal kurz über die Erfahrungen, die du da im Moment machst als Winzerin, sprichst und was da auch hintersteckt.
Genau, also wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, uns gesund zu schrumpfen, weil es einfach definitiv gerade auf dem Markt nicht einfach ist. Und ich glaube auch nicht, dass es in nächster Zeit einfacher wird. Und wir haben uns einfach dazu entschieden, Rebfläche abzugeben, weil meine Arbeitszeit oder unsere Arbeitszeit zu kostbar dafür ist, um irgendwelche Fläche zu bewirtschaften, die uns eigentlich nichts bringe, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wo wir halt unterm Strich 0 auf 0 rauskommen oder sogar drauflegen. Und da muss man ganz realistisch sehen, was macht Sinn für unseren Betrieb, was ist nice to have oder was kann ich einfach abgeben. Und wir haben das, wir haben da uns ganz klar dazu entschieden, die Fläche, die uns nichts mehr bringt oder die schwer zu bewirtschaften sind, abzugeben. Sind dann abends mit dem Bleistift hingeguckt, haben ganz konsequent rausgestrichen, was mir abgeben möchtet. Und ja, so haben wir jetzt im November sehr viele Fläche auch zurückgegeben, die in der Pacht waren. Und bewirtschaftet ausschließlich oder fast nur noch unsere eigene Fläche, die uns selber gehört.
Wenn man jetzt Pachtflächen zurückgeben kann, das ist natürlich Luxus. Wenn du praktisch eigene Flächen hättest, die du weiter verpachten willst, dann würdest du wahrscheinlich im Moment sogar die Erfahrung machen, dass andere Winzer gar nicht mehr so heiß sind auf Flächen. Ja, also wenn man sieht, was teilweise ja auch an Quadratmeterpreisen gezahlt wird für Winzer oder so, das ist der Preisverfall ist enorm. Und das liegt ja auch irgendwo daran, dass halt viele Leute rechnen und sagen, okay, was ich nicht auf der Flasche vermarktet kriege, da zahle ich praktisch drauf für die Bewirtschaftung. Oder es ist halt, es nimmt mehr Lebenszeit dafür, dass ich
nicht wirklich viel Geld damit verdiene. Dementsprechend, ich glaube, diese Zeit des Wachsen statt Weichen Denkens, die ist einfach durch. Ja, und das haben einige haben es schon mitgekriegt, andere noch gar nicht so sehr. Und das ist ist auf jeden Fall eine bedrohliche Sache. Ich sehe bei vielen Weingütern sehe ich so eine Mentalität, wo gedacht wird, ich habe lieber ein großes Weingut als ein lukratives Weingut. Ja, also Fläche, 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 ja, aber wenn du mit der Fläche halt, sei es jetzt im Fasswein oder in der Genossenschaft halt irgendwie so irgendwas zwischen 8 und 12.000 Euro den Hektar machst, das können andere halt mit ein paar A, wenn du es auf der Flasche richtig gut verkaufst. Und dann ist halt die Frage, okay, was für einen Gewinn kannst du eigentlich mit der Fläche erwirtschaften, nicht nur was für einen Umsatz, ja, weil wenn die Produktionskosten irgendwo vergleichbar ähnlich sind, aber das Ergebnis halt 4 oder 5 Mal so hoch, dann ist es eine legitime Frage, ob man sich einfach nur beschäftigt hält die ganze Zeit. Ja. Und will man seine Kinder aufwachsen sehen oder nicht?
Ja, also so war das bei uns auch. Und 2023, das war es, jeder, der einen Wengert schafft, war extrem herausforderndes Jahr. Nicht nur in der Pflanzenschutzmittelsaison, sondern auch in der Ernte. Und da muss ich sagen, legen wir unsere Prioritäten einfach auf andere Fläche mittlerweile. Auch andere Rebsorte, wo ich sage, die sind am Markt einfach besser zu verkaufen. Und ja, dann müsste dann halt die Sache weichen, die einfach nicht lukrativ sind. Also man muss das wirklich mit einem sehr spitzen Bleistift muss man das beurteilen. Und es tut weh. Wir haben auch Fläche hergegeben, die wir über 30 Jahre in der Pacht hatten. Mhm. Die Verpächter sind aus alle Wolke gefallen, aber man muss auch irgendwo ein Stück weit an sich selber denken, an den Betrieb. Und was sage ich immer so schön? Der Betrieb muss sich unseren Lebensverhältnis anpassen und nicht wir im Betrieb anpassen. Also das funktioniert einfach nicht. Und viele Kollegen sind halt in dieser Blase drin, wo sie sagen, ja, aber das hat man schon immer so gemacht und das können wir nicht machen. Und das hat der Opa schon bewirtschaftet oder wie auch immer. Aber man muss einfach aus dieser Blase raus und sich selber hinterfragen, ist es noch richtig, was ich mache? Macht es Sinn?
Ich fand das so spannend. Du hast vorhin gesagt, dadurch, dass du jetzt ja hier schon eine längere Zeit mit mir in diesem Prozess drin steckst, siehst du die eigene Betriebsblindheit auf einmal. Kannst du das mal beschreiben, wie sich das anfühlt?
Ja, also es fühlt sich also es war für mich so ein Aha-Effekt. Man hinterfragt sich doch sehr, sehr viel selber auf einmal. Und was ich so krass finde, ist einfach, wenn ich die Kollege oder Kolleginnen auch manchmal betrachte, wie die halt zum Teil rumeiret und wo ich denke, hey, überleg dir doch mal gerade, was du da gerade machst. Aber ja, manchmal sagt man dann auch was, wenn es gute Kollegen sind, aber oft bringt es nichts. Also sie müssen die Erfahrung meistens selber machen, dass sie da dann irgendwie was ändert. Und wie gesagt, man muss sich immer selber hinterfragen. Das ist das, was ich gelernt habe. Und das von Versuche von außen zu betrachten, also vom Außenstehenden dann auch, ja.
Ja. Ihr habt ja hier wirklich extrem viel gemacht. Also wir hatten ja in den letzten Episoden auch schon darüber gesprochen, dieses Umziehen, also das Inbesitznehmen des Weinguts. Hat das mittlerweile gut funktioniert?
Ja, also jetzt wohnen wir fast ein Jahr in der Betriebsleitewohnung und heute Morgen kam der letzte Schrank bei meinen Eltern in unserer alten Wohnung, wo aufgebaut wurde. Also klar, es dauert alles seit Zeit und meine Eltern sind nach wie vor auch viel hier im Betrieb. Das ist einfach so und das wird auch noch eine Weile so gehen. Anders geht's ja gerade momentan nicht. Aber ich glaube, wir haben uns alle sehr gut eingelebt. Ja, jede Partei für sich.
Ja, und ich meine, man sieht ja auch, was für einen Effekt das hat, weil für die, die noch nicht hier waren, also wir reden über eine Betriebsleiterwohnung, die praktisch auf der Vinothek und auf einem Besen drauf ist, also auf einem Veranstaltungsgebäude sozusagen. Und es war halt vorher nicht wirklich nutzbar, weil ne, es ist dann zu laut und zu voll und zu sehr in der Privatsphäre, wo wir dann gesagt haben, ja, aber die jungen Leute müssen jetzt damit wirtschaften und davon leben. Und das ist halt dann der Zeitraum zu tauschen. Und ihr kamt jetzt vor ein paar Wochen und sagt, oh, wir wollen den Besen wieder aufmachen. Mhm. Ja. Was versprecht ihr euch davon? Oder wie genau plant ihr das? Weil ich sehe das eigentlich eher, häufiger sehe ich es andersrum, dass ich halt Leute vor mir habe, die sagen, oh Gott, ich bin so froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Ja, weil es ist schon anstrengend. Gastronomie, muss man nicht drüber sprechen. Ne? Das ist hardcore.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, wir haben jetzt 4 Jahre lang Pause gemacht. Mhm. Wir haben 4 Jahre lang The Base Net aufgemacht. Wir mussten uns viel Kritik anhören von den Kunden.
War das auch kinderbedingt, dass ja. Die Kleinen einfach zu pflegeintensiv waren?
Ja, oder? Ja, definitiv. Also die Kinder spielen eine sehr, sehr große Rolle. Wie gesagt, wir mussten uns viel Kritik anhören von den Kunden. Wann macht ihr endlich den Besen auf? Habt ihr das nicht mehr nötig? Habt ihr, verdient ihr anderweitig genug Geld? Also es hat da schon ein bisschen an der Ehre gekratzt. Mhm. Aber da denke ich mir, muss ich mir wieder die Brille von außen anziehen und sagen, ich mache das doch nicht, weil andere das von mir verlangen. Ich mache das, weil erstens mal muss es mir Spaß machen. Zweitens mal muss es in unser Konzept reinpassen, zeitmäßig und halt auch das, was wir machen wollen. Ich verbiege mich nicht für andere, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und was ich machen will. Hm. Und ja, wir machen den Besen, haben wir uns überlegt, das aufzumachen wieder, ja. Aber anders wie vorher. Also es wird eine kleinere Karte geben. Wir können einfach diese ganze Woche nicht abdecken. Also wir werden Freitag, Samstag, Sonntag, wir werden das nur am Wochenende machen, weil einfach die Gegebenheiten, wie es meine Eltern damals hatten, anders sind. Also mein Mann ist voll berufstätig, der geht 100% schaffen. Ich habe die 2 kleine Kinder, meine Eltern sind eigentlich Rentner. Und wir müssen uns auch diese komplette Personalstruktur neu zusammendenken. Also so wie das früher war, wird es das nicht mehr geben. Deswegen starte mir eigentlich komplett neu.
Aber ist das nicht, also ich weiß jetzt nicht, über wie viele Wochenenden ihr danach denkt, aber ist das nicht auch ein harter Schritt, dass du sagst, okay, dein Mann ist berufstätig, der hat, wenn, dann nur das Wochenende, um irgendwas zu machen, was nicht mit Arbeit zu tun hat. Und jetzt ballert ihr euch dann noch die schönsten Wochenenden voll mit Besen.
Ja, das ist richtig. Dafür machen wir halt andere Sachen, wo wir jahrelang gemacht haben, nicht mehr. Also ich werde einen Teufel tun und noch irgendwo auf einer Weinmesse stehen und dort den Wein verschenken beziehungsweise irgendwie noch Geld zahlen dafür, dass ich da hinstehen darf. Dann mache ich lieber daheim was und die Leute kommen zu mir auf den Hof. Hm. Es funktioniert super bei uns, das weiß ich, da bin ich davon überzeugt. Und dann mache ich lieber, verbringe ich mein Wochenende lieber so, dass Freunde, Familien zu uns kommen, was essen, was trinken bei uns. Ja, und natürlich wäre eine freie Zeit schöner, aber die nehmen wir uns dann auch. Also ist jetzt nicht so, dass wir da rund um die Uhr dann das ganze Jahr durchklopfen, sondern wir nehmen uns auch bewusst unsere Zeit.
Also was ich sehr interessant finde, zum Beispiel, dass ihr jetzt im Februar euch einen Urlaub legt, das ist total untypisch. Es ist was für euch irgendwie wichtig ist, also auch familiär wichtig ist. Aber überhaupt diesen Schritt im Kopf zu machen, dass du sagst, es gibt halt noch andere Zeiten außer Weihnachten und Sommerloch. Ja, und ich glaube, es ist eine zeitgemäße Art zu denken, dass man sich selber in den Vordergrund bringt und sich nicht zum Sklave des eigenen Betriebs macht. Weil der Preis, der dafür gezahlt wird, das ist was man eigentlich eher in der älteren Generation sieht, wo halt teilweise die Familien zu Bruch gegangen sind, die Ehen kaputt sind, die Menschen halt mit 60 auch einfach abgearbeitet sind, komplett fertig. Und das ist was, das muss heute nicht sein. Ja? Also wir leben ja auch oft auf dem Rücken der Generation, die Höfe aufgebaut hat, groß gemacht hat, die Kundenstrukturen aufgebaut hat. Und wir haben diesen enormen Luxus, dass wir halt in vielen Betrieben sagen können, wir passen den Betrieb an uns an, so wie du es gesagt hast, und nicht uns an den Betrieb. Und wer das nicht macht, verpasst eine sehr, sehr, sehr wichtige Chance für sein Leben.
Wein verkauft ist und bleibt für dich kostenfrei dank seinen Sponsoren. Dazu gehört von Anfang an Wein Plus. Als privates Mitglied bekommst du dort 2 Wochen vor allen anderen Access zu meinen Episoden. Als Premium-Mitglied wird's aber richtig spannend. Premium-Mitglieder können nämlich pro Jahr so viele Flaschen, wie sie wollen, zur Verkostung anstellen und diese Verkostungen werden viel geklickt. Premium-Mitglieder mit gut gepflegtem Profil haben über 1000 Views am Tag. Woher das kommt? Naja, WeinPlus hat 240.000 Mitglieder und davon sind 45.000 Profis, also das heißt Händler, Gastronomen, Produzenten. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch die WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Zugang zu lukrativen Rahmenverträgen hast, von UPS über DPD bis hin zu günstigen Versandkartons, Steuern, Gläser. Mehr Infos findest du auf wein.plus/weinverkauft. Der nächste Sponsor ist Aero und damit auch Ferrand, die gehören mittlerweile dazu. Und Aero ist durch die akquirierten Marken mit der weltweit einzige Anbieter, der sämtliche benötigten Anbaugeräte aus einer Hand bieten kann. Also sei das jetzt zur Bodenbearbeitung, zum Pflanzenschutz oder zur Laubbearbeitung. Das ist eine coole Sache, weil dadurch kann die Verfügbarkeit zum Beispiel auch von Ersatzteilen extrem hoch gehalten werden. Aero kümmert sich darum, dass im Weinberg alles funktioniert und weil Aero der Weinbau so sehr am Herzen liegt, sind sie hier als Sponsoren mit eingestiegen, um dich im Weinberg mit den Informationen zu versorgen, die du benötigst, um dein Weingut nach vorne zu bringen. Ja, und dann ist da noch Amorim Kork. Ohne diese Firma, ohne Amorim Kork Deutschland gäbe es meinen Podcast überhaupt nicht. Sie haben mich nämlich in der Anfangsphase, wo es wirklich finanziell wackelig war, durch die schlimmste Zeit gerettet. Und das ist die Art von Partner, die man eigentlich haben will. Amorim Kork ist natürlich unangefochtener Meister, was Sektkorken angeht. Und auch im Stillweinbereich sind sie mit ihrer Produktpalette extrem stark, um das sicher zum Kunden zu bringen, was ihr aus dem Weinberg holt. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dass ich mir die Fertigungsanlage hier in Deutschland mal anschauen durfte und es ist echt faszinierend, was Amorim da mittlerweile aufgefahren hat, um den Korken die Sicherheit und Qualität zu geben, die dein Wein verdient. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen und dir das Ganze auch mal anschauen und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar Chance, eine Flasche Portwein zu kriegen von einem der Amorim-Weingüter in Portugal. Infos zu all den Sponsoren findest du auch auf meiner Website weinverkauft.com/podcast und jetzt weiter mit der Episode.
Ich würde mit dir nochmal in ein anderes Thema reingehen wollen, und zwar einen kleinen Erfahrungsbericht. Wir haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das genau gestartet haben, wann war das, letzten Herbst oder sowas, ne? Haben wir diese Preisgruppenvereinheitlichung geplant und umgesetzt.
Vor einem Jahr,
Dino. Vor einem Jahr war das schon. Ja. Oh Gott, das Willen, die Zeit. Ich erzähle das nicht so oft, aber manchmal, wenn ich mich zurückerinnere an die letzten 3 Jahre, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe vielleicht 5 Minuten Erinnerung. Das ist ein solcher Stress gewesen, dass mir fehlen einfach die Erinnerungen, weil das Tempo so extrem ist, deshalb verwischt sowas. Okay, vor einem Jahr haben wir das schon gemacht und es ist diese Preisliste dabei rausgekommen mit Preisgruppen. Das heißt, wir haben 6 € Weine, 9 € Weine, 12 € Weine und 15 € Weine. Und das war's. Ne? Das sind... Wie viel sind das? Fast, ich würde sagen, 25 Posten oder sowas, ne?
Ja, viel zu viel.
Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich komme öfter mal aus Weingütern, wo du eher so 60, 70 Posten hast. Wie kommt das an? Also wie kommt das bei Händlern an? Wie kommt das bei Privatkunden an? Und was für einen Effekt hat das auf das Kaufverhalten, soweit du das jetzt schon sehen kannst?
Ja, also es kommt sehr, sehr gut an. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Ich kann deine Kunden und auch deine Händler, ich habe eine Preisliste, sie können im Internet googeln, solange sie wollen, da stehen genau die gleichen Preise drin und das finde ich halt, ist sehr, sehr viel wert. Der eine Händler hat sich bedankt bei mir, danke, dass ihr das erste Weingut seid, dass das so macht. Ich freue mich, dass das jetzt endlich mal jemand gemacht hat, weil die Leute vergleichen ja mittlerweile überall. Mhm. Also im Internet, im Laden, was weiß ich was, gucken ja immer, wo sie den Wein am billigsten herkriegen oder allgemein das Produkt. Und da haben wir gesagt, nee, es muss alles und überall gleich sein. Also so haben wir das jetzt gemacht und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht und wir machen es zum Beispiel so, wenn die Leute zu uns auf den Hof kommen, in der Weinverkauf und sie bringen selber ihr Kiste mit oder ihren Karton, dann kriegen sie einen kleinen Rabatt von uns und einfach als Dankeschön, dass sie selber ihre Verpackungsmaterialien mitbringen. Also wir haben ja zum Beispiel die 12er-Kisten im Pfandsystem oder manche bringen auch einfach nur einen Karton mit und ich spare mir enorm viel Kartonagen, was auch mittlerweile sehr, sehr teuer ist im Einkauf. Und dafür werden sie mit einem kleinen Rabatt belohnt.
Okay, aber grundsätzlich ist es so, hier ab Hof steht 6 Euro bei einem 6-Euro-Wein, online steht 6 Euro. Und halten die Wiederverkäufer sich da auch dran?
Ja.
Weil das war du darfst denen ja keinen Preis vorschreiben, rein kartellrechtlich.
Ja.
Aber die machen das von sich aus dann.
Genau. Ja. Genau, die kriegen von mir eine Händlerpreisliste, wo ich draufschreibe, das ist die unverbindliche Preisempfehlung.
Ja.
Und ja, also wenn ich dann da hingehe und sehe, da steht der gleiche Preis wie bei mir daheim, dann ist es in Ordnung, ja.
Ich erinnere mich noch daran, wie wir die Preise ermittelt haben. Da waren wir hier vorne am Tisch, ne, mit diesem riesigen Papier. Und das führt ja dazu, dass ein paar Weine teurer werden, ein paar Weine günstiger werden. Hattest du da irgendwie Kritik für geerntet, dass es diese Preisveränderung gab? Oder war das in erster Linie positives Feedback?
Also ich habe wirklich nur positives Feedback erhalten. Also man muss auch dazu sagen, es sind ja alles Bio-Weine, wir sind Bio-Weingut. Und ich finde, da kann man seinen Preis auch dafür verlangen. Und da sind wir wieder beim Thema vorher. Lieber verkaufe ich den Wein zu einem vernünftigen Preis und tue eine kleinere Rebfläche bewirtschaften, wie dass ich alles zu einem Ramschpreis verkaufen muss, nur dass ich viel Fläche loskriege.
Was also, ja ein Lukrativitätsthema ist. Ne?
Genau.
Ja. Okay, nee, ich finde das super, super interessant. Und das Ganze wird sich natürlich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir sind ja im Moment noch dabei, die neue Corporate Identity für das Weingut zu erstellen. Und auch das ein oder andere, was hier in den Weinbergen passiert, aber das verrate ich noch nicht, erst wenn es denn dann fertig ist. Ja, man soll ja über Neues nur dann sprechen, wenn es auch vorzeigbar ist. Aber insgesamt finde ich das eine extrem wertvolle Erfahrung, die du hier machst, weil es ist so einfach, ne? Du kannst halt wirklich deinem Kunden sagen, okay, du musst die Entscheidung treffen, ob du jetzt für 6 Euro was kaufst oder für 12 Euro die Flasche was kaufst, aber innerhalb des Sortiments such einfach nach Geschmack aus. Ja? Und du willst ja eigentlich zwei Sachen, oder also du willst zwei unterschiedliche Kommunikationsformen haben. Dem Kunden gegenüber willst du jegliches Thema rund um Geld vereinfachen, dass er nicht nachdenken muss, oh, 6 mal 7,20 € und 6 mal 7,50 €, da spare ich 6 mal 30 Cent, 1,80 €, das geht ja dann los. Bei einem Händler ist das ganz was anderes, der will rechnen und der kann rechnen. Ne? Aber für die Endkunden das zu vereinfachen, das macht absolut Sinn. Das ist ja auch jetzt mal für die hier, die zuhören, wenn ihr an einem Weinstand seid oder so, da kosten oft die Gläser gleich viel. Ja, irgendwie 2,50, 3,50 das Glas, 4,50 das Glas. Das ist nicht so, dass das eine dann 2,30, das nächste 2,35, das nächste 2,40 kostet, sondern du weißt, okay, ein Glas kostet so viel und dann gibt's noch das High-End-Zeug, da kostet das Glas vielleicht mehr. Aber das ist total einfach und niemand hinterfragt's. Keiner hat ein Problem damit, dass die Rebsorten unterschiedliche Erntemenge einfahren, aber trotzdem halt der Riesling genauso teuer ist wie der Weißburgunder oder so. Ja, überhaupt kein Problem. Und wenn man halt die Endkundenvermarktung als wesentliche Säule hat oder ausbauen möchte, dann macht das total Sinn. Hast du das hier als PDF zufällig?
Das habe ich als PDF, ja.
Kannst du mir das zuschicken? Ja. Weil ich würde das gerne eigentlich mal zeigen. Ich werde da auch einen Blogartikel drüber schreiben, weil ich finde die Art und Weise, wie du das umgesetzt hast, optisch auch einfach extrem schön. Wenn man die Karte sieht, vor sich hat, was genau sehen wir hier? Wir haben die verschiedenen Sortimentsebenen, richtig?
Ja.
Dann haben wir eine Katze und einen Huhn. Was hat es mit Katze und Huhn auf sich?
Und eine Biene. Genau, das sind wir.
Das seid ihr.
Das sind wir, als so wie wir leben. Wir leben mit Hühnern, wir leben mit Katzen, wir leben mit Bienen. Das ist einfach, ja, das sind wir und die Kinder, ja.
Ja. Muss noch so ein Camper-Van oben drauf.
Ja.
Weil ihr lebt auch mit Campern tatsächlich.
Ja.
Okay, so, dann, man könnte jetzt meinen, dass es ein Stilelement ist, aber hier sind auch noch Sonnen drauf. Was hat es mit den Sonnen auf sich?
Genau, das ist auch hinten auf der Rückseite ganz gut erklärt. Und zwar soll das noch ein bisschen so eine Qualitätsabstufung sein innerhalb von den Preiskategorien. Und da ist von Sonne 1 bis Sonne 3 alles gut beschrieben, dass halt die Leute einfach auch so ein bisschen wissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem 3-Sonnenwein und einem 1-Sonnenwein.
Also es ist ein klassisches Qualitätsstufensystem, nur dass ihr halt nicht Gutsortslagenwein macht oder sonstige Sachen, sondern eine Sonne, zwei Sonnen, drei Sonnen. Hier steht eine Sonne, unsere unkomplizierten Basic-Weine für den Alltag zum leckeren Vesper oder als Schorle. Dann zwei Sonnen von ausgewählten Lagen und Weinbergen, längere Feinhefelagerzeit, tolle Charakterweine. Und drei Sonnen, die Weine aus der Steillage, spontan und zum Teil auf der Maische vergoren. Die roten sind im Holzfass aus Eiche ausgebaut, 100% von Hand gelesen und längere Maischestandzeiten, unfiltriert und ehrlich. Ja, also das heißt, man kriegt eine Information darüber, was man hier bekommt, wofür man bezahlt. Finde ich schön gemacht. Und das Tolle ist, wenn man sich das mal anguckt, diese Karte hat extrem viel weiße Fläche insgesamt. Ne? Wenn du andere Karten von Weingütern ansiehst, die sind ja pressvoll mit Informationen, wie so eine dünne Excel-Liste. Und weiße Fläche wirkt einfach. Ne? Das ist wie in einer Kunstgalerie. Also wenn du eine Wand hast, wo 20 Bilder dran sind, dann siehst du kein Bild. Aber wenn du eine Wand hast, wo ein einzelnes Bild dran ist, dann wird das sehr ins Zentrum gerückt. Ja, also großes Lob dafür. Du hast das komplett selber gestaltet auch damals, ne?
Genau, also mit unserem Grafiker zusammen, ja. Genau, aber wir, also so die Vorschläge kamen eigentlich von mir, also was alles drauf soll. Ja. Oder haben wir ja zusammen erarbeitet, ja.
Das Layout von der Karte ist jetzt für ein Weingut auch eher ungewöhnlich. Gibt es da irgendwie Feedback zu von den Kunden?
Dass man so aufklappen kann.
Ja, auch insgesamt die Gestaltung.
Ach so. Ja. Ja, die finden das gut, weil man hat halt alles auf einen Blick. Also es ist im Prinzip eine große DIN A3, ist es, glaube ich. Ja, wenn man es komplett aufklappt, ist eine große DIN A3-Seite. Mhm. Also man hat jetzt kein Faltblatt oder Katalog, sage ich jetzt mal, zum Umklappen, sondern man hat alles komplett auf einer Seite auf einen Blick. Und das finde ich eigentlich super gut zum Vergleichen auch.
Mhm.
Und man muss sich nicht merken, was hat jetzt der Trollinger gekostet? Oh nee, doch 6 Euro oder waren es 9? Muss ich nochmal umblättern? Nee, man hat alles auf einen Blick und es war uns wichtig, dass es übersichtlich ist.
Ja, ist es auf jeden Fall geworden, sehr gelungen. Nee, wie gesagt, wenn du das als PDF mir geben könntest, ich würde das gerne mal zeigen, weil ich finde, das ist wirklich extrem vorbildlich gelöst. Ich schaue mir natürlich in den Weingütern immer die Preislisten an und es gibt so den Klassiker, das nenne ich den Pizzatoni.
Ja.
Den A4-Blatt selber ausgedruckt, dreifach gefaltet und mit extra Knoblauch, bitte. Ja. Naja, das hier ist wirklich, das ist eine ganz tolle Variante. Was kostet die im Druck, weißt du das?
So etwa? Also günstig ist sie nicht. Ich muss gucken. Ja. Aber ich glaube, es ist schon so 80 Cent Stück.
80 Cent Stück, ja. Ja. Ja, das ist natürlich dann nochmal ein Unterschied, aber es ist halt auch, es sagt extrem viel aus, ob du eine wertige Preisliste in der Hand hast oder halt so ein schief gedrucktes, selber gedrucktes Ding. Das ist dieser gleiche Effekt, den man eben auch hat, wenn man in ein Restaurant reingeht und du siehst halt, okay, es ist irgendwo nicht geputzt oder die Toiletten sind nicht modern oder dreckig oder sonstiges. Das hinterlässt so ein Geschmäckle und das gleiche ist halt, wenn du einfach schlecht gemachte, lieblos gemachte Karten vor dir hast, wo du denkst, jo, wer sich selber so verkauft, dem kaufe ich auch nichts Teures ab.
Ja.
Ja. Cool, cool. Steffi, ich glaube, wir belassen es hier dabei und warten mal darauf ab, was das Frühjahr so bringt, weil ich bin der Meinung, dass es noch sehr viele interessante Sachen bringt, inklusive auch dem neuen Layout. Sobald das online geht, werden wir euch natürlich davon in Kenntnis setzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber für jetzt war es das erstmal. Und wenn ihr Interesse habt zu gucken, was wir hier machen, ihr findet es auf meinem Blog weinverkauf.com und dann geht ihr dort einfach in den Blog. Da gibt es ganz viele Artikel und unter anderem eben auch über das Projekt hier. Dann würde ich sagen, zum nächsten Mal.
Ja, und traut euch, Veränderungen zu machen, vor allem in der Preisgestaltung.
Vor allem in der Preisgestaltung. Ah, und wo wir gerade über das Thema Preisgestaltung reden übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ich veröffentliche Stück für Stück Online-Kurse. Die findet ihr bei mir auf der Website auch unter dem Thema Kurse. Und die Mutter aller Kurse ist Preisgestaltung für selbstvermarktende Weingüter, wo wir ganz, ganz simpel anfangen mit einer Sortimentsanalyse. Das ist das, was wir damals hier gemacht haben. Und dann Stück für Stück in das Thema Preisgruppenfindung, UVP-Findung reingehen. Wir spielen mit verschiedenen Arten der Versandpreiskalkulation, was das auch für einen Impact hat. Und wir führen das Ganze fort bis in eine Vollkostenrechnung. Und zwar ist das Ganze so aufgebaut, für diejenigen von euch, die bei der Vollkostenrechnung in der Berufsschule vielleicht nicht ganz so aufmerksam zugehört haben oder es überhaupt nicht hatten, weil sie vielleicht Quereinsteiger sind oder sonstiges. Das ist ein Mitmachkurs. Also das heißt, du kriegst dort nicht das theoretische Wissen reingeballert, sondern du kriegst einfach Stück für Stück eine Tabelle vorgesetzt, die du mit Informationen befüllst und am Ende spuckt sie die Informationen aus, die du haben möchtest. Diese Kurse funktionieren folgendermaßen. Es gibt verschiedene Arten, darauf zuzugreifen, und zwar einen Monat oder ein ganzes Jahr mit Coaching, wenn du noch mit mir zusammenarbeiten möchtest. Das ist so gedacht, du hast immer Zugriff auf alle Kurse, die gerade online sind. Es kommen nämlich Stück für Stück immer weitere Kurse dazu. Also das heißt, jeden Monat, wenn man reinguckt, gibt es neuen Content zu Weinmarketing-Themen. Und mit dem Monatszugriff kannst du halt sagen, okay, ich mache jetzt einen Crashkurs im August oder wann auch immer, wenn du vielleicht ein bisschen Zeit hast, nimmst einfach mit, was du brauchst. Sobald du dich dabei erwischt, dass du eigentlich einen zweiten Monat nochmal reingucken müsstest, kannst du schon ins Jahresabo wechseln. Das ist nämlich genauso teuer wie zwei einzelne Monate. Und dann hast du unlimitierten Zugriff ohne Zeitdruck. Und wenn du dann noch sagst, du willst mit dem Hansel zusammenarbeiten, der sich das Ganze aus der Nase zieht, aka mit mir, dann gibt es eben das Coaching-Programm. Das kann man mit dazu buchen. Das ist dann in Kombination günstiger, als wenn du sowas einzeln bei mir in Auftrag geben würdest. Schau es dir einfach online an, ist ganz cool gemacht, auch mit ganz vielen Videos. Ich werde jetzt nämlich zukünftig auch mehrere Videos produzieren und das ist genau das Wissen, was wir halt hier in den Beratungen immer nutzen. Also ich habe jetzt ja, ich glaube 50 Betriebe mittlerweile habe ich schon gemacht. Und es zeigen sich halt Muster. Es zeigt sich erstmal, was ist in den Weingütern, die richtig gut laufen, was machen die irgendwie alle richtig oder was sehe ich da, was die machen, was andere vielleicht nicht machen. Und dann eben aber auch die Maßnahmen, die wir in Weingütern einführen, die zu einem wahrnehmbaren Wandel führen. Ja? Weil du kannst natürlich viele Sachen machen, die auch nicht so viel bringen, aber man kann eben auch ein paar Sachen machen, die was bringen, so wie das hier mit der Preisliste. Und genau diese Sachen, wo wir merken, okay, die haben irgendwie einen überproportional starken Impact auf das Unternehmen, darüber sind die ganzen Kurse. Und zwar, wie das in der Theorie funktioniert und wie man es dann auch in der Praxis umsetzen kann. Genau, das war's jetzt mit der Werbung und dann bis zum nächsten Mal. So, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast und jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Zum Beispiel findest du auf meiner Website weinverkauft.com bald Online-Kurse. Ich produziere im Moment einen zum Thema Preispolitik, den ich dann dort launchen werde. Außerdem informiere ich da auch über Events und über meine Reiseroute, alles, wo ich teilnehme, die Messen, auf denen ich bin. Also das heißt, du bleibst dort immer up to date. Das gleiche gilt, wenn du mir bei Instagram folgst, @theartofsellingwine oder bei LinkedIn, da heiße ich einfach Diego Weber. Ich habe auch einen tollen Newsletter da, der heißt The Art of Selling Wine. Ja, und wenn du dich für die Unternehmensberatung interessierst, die ich anbiete, wollte ich hier noch ein paar Infos dazu geben. Also, das, was ich mache, sind in erster Linie direkt vermarktende Weingüter. Also das heißt, keine Riesenklitschen, sondern so die typischen Familienweingüter. Darauf bin ich extrem spezialisiert. Die Themen, die ich in der Regel mit den Weingütern mache, ist strategische Positionierung. Also das heißt, in welchen Teil des Marktes verkaufe ich eigentlich rein, in welchem Marktumfeld bewege ich mich. Dann die Preispolitik, das ist von der Klasse Preislistengestaltung über die Kalkulation bis hin zu Themen wie Preisvereinfachung, Sortimentsstraffung, Händlerpreislisten aufbauen, unverbindliche Preisempfehlungen einführen und. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann eben auch die Betriebsentwicklung, manchmal mit Generationsübergabe, manchmal ohne, je nachdem, in welchem Alter du halt so bist. Und weil das Ganze mittlerweile auf einer gewissen Qualität abläuft, habe ich Rahmenverträge mit dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg abschließen können und auch mit dem Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, die dann über die EU-Töpfe ELA
einen Teil dieser Beratung kofinanzieren. Das ist natürlich ein super tolles Angebot. Und wenn du die Infos dazu haben möchtest, findest du sie eben auch auf meiner Website weinverkauft.com. Dort habe ich auch ein paar Testimonials von Weingütern online, die das Ganze schon durchlaufen haben. Die sind auch sehr gern dazu bereit, dass du sie einfach anrufst und nachfragst. Und ansonsten melde dich einfach bei mir, am einfachsten über Instagram @theartofsellingwine, oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Die Kontaktdaten findest du ja im Impressum, wie gehabt, weißt schon, wie das geht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.